Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, hast du schon längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und so kann ich zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nichts als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen. Der mich schon so lange kennt, du siehst, was mich zu dir zieht und was mich noch trennt. Und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Für mich eines der schönsten Lieder, die ich kenne, diese beiden Strophen dieses Liedes, das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Der Schöpfer des ganzen Universums öffnet seine Arme für jeden von uns. Und nicht nur das. Er gibt sich selbst hin am Kreuz, um uns mit sich zu versöhnen. Was für eine Botschaft. Was für eine Liebe. Diese beiden Strophen, das ist wirklich das Evangelium. Und ich kann euch ehrlich sagen, wenn ich 100 Leben hätte, ich würde jedes meiner Leben einsetzen, um dieses Evangelium zu verkünden. Weil es keine schönere, keine bessere Nachricht gibt für diese Welt, als das, was ich gerade vorgelesen habe. Je länger ich Pastor bin, je länger ich Theologe bin, ja, je länger ich Christ bin, interessiere ich mich aber auch für die dritte Strophe. Für die dritte Strophe dieses Liedes. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Es interessiert mich, je länger ich Christ bin, je länger ich Theologe bin, je länger ich Pastor bin, wie geschieht Veränderung? Wie kann sich mein Leben verändern? Geht das überhaupt? Kann man sich überhaupt ändern? Ist man nicht von seinen Genen, von seiner Erziehung, Sozialisation, von der Gesellschaft, von der Erziehung schon so festgelegt, dass man einfach sagen muss, so bin ich eben und so bleibe ich? Geht das überhaupt? Ich war ja im Juli in Reha, hatte viel Zeit zum Nachdenken. Sind mir so viele Dinge bewusst geworden, wo ich merke, da muss ich mich verändern, da möchte ich mich verändern. Und die Frage, wie geschieht das? Ist das möglich? Und wenn ja, was muss ich dazu tun? Wie kann ich zu dem Menschen werden, den Gott aus mir machen möchte? Wie kann ich mich im Umgang mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Kollegen so verändern, dass etwas von Gottes Liebe ausgestrahlt wird? Wir möchten uns in diesem Herbst schwerpunktmäßig mit diesen Fragen beschäftigen. Starten eine neue Serie, die Transformationsserie. Wow. Transformation heißt nichts anderes als Veränderung. Wir werden immer mal wieder in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen uns hier in den Gottesdiensten damit beschäftigen, wie geschieht Transformation. Und ich möchte heute quasi einen Auftakt mit euch machen zu dieser Serie, zu diesem Thema. Und wir lesen gemeinsam einen ganz zentralen Bibeltext, der dieses Phänomen thematisiert. Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Da steht das Wort transformiert. Es steht auf Griechisch da. Ja, auf Griechisch heißt Transformation Metamorphose. Das ist das gleiche Wort, ist nur andere Sprache, Metamorphose. Oder auf Latein Transformation oder auf Deutsch eben Veränderung oder Verwandlung. Sondern werdet transformiert durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Paulus hat es in seinem Römerbrief genauso gemacht wie der Liederdichter dieses Liedes, das ich vorhin zitiert habe. Ich glaube, es ist Peter Strauch. Ihr könnt mich gerne korrigieren, ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei Strophen lang die Zusage, Gott liebt dich. Er hat dich mit ihm versöhnt. Er hat alles für dich getan. Er hat sein Leben gegeben. Er hat das Äußerste getan, um sich dir zu schenken. Zwei Strophen lang und dann die dritte Strophe und jetzt kannst du transformiert werden. So ist es im Römerbrief auch. Die ersten 11 Kapitel von 16 Kapiteln. Gott liebt dich. Gott hat alles für dich getan. Er ist ein erbarmender, ein gnädiger, ein suchender Gott. Und dann ab Kapitel 12, und jetzt musst du nicht so bleiben, wie du bist. Also, ihr seht, der Paulus hat von Peter Strauch ein bisschen abgeguckt. Und ich stelle jetzt die Frage, was bietet uns dieser Text für einen Ansatz, wie Veränderung geschieht? Helft mir ein bisschen. Was wird da transformiert? Was wird verändert? Der Sinn, genau, so steht es in der Elberfelder Übersetzung. Manche Übersetzungen geben das wieder mit Denken. Werdet in eurem Denken verändert, in eurem Sinn, in eurem Verstand, könnte man noch übersetzen. Und das Wort, das da steht, das meint die kritische, die prüfende Instanz, die wir Menschen haben, um zu urteilen, um Entscheidungen zu treffen, um einen Weg zu finden. Also die kritische, prüfende, denkende Instanz, die wir Menschen von Gott geschenkt bekommen haben, um Entscheidungen zu treffen, um eine Reise zu planen, um ein Haus zu bauen, um die Hausaufgaben zu machen, um Französisch-Vokabeln zu lernen, um eine Beziehung zu gestalten. All das, was ich brauche, um vernünftig und klar mein Leben zu ordnen. Das soll zuerst verändert werden. Unser Denken, da beginnt es, dort fängt es an. In der Aufklärung, so vor 200 Jahren, hat man den Verstand des Menschen betrachtet als eine unabhängige Instanz, als das Licht des Menschen, das ihn erleuchtet. Wenn der Verstand sich der Vernunft bedient, dann kann er das Leben meistern und dann kann er unabhängig urteilen, was gut und schlecht ist für ihn. Und mit Hilfe der Vernunft wird das Leben gelingen. Heute In der Psychologie, in der Erkenntnisforschung ist man da ein bisschen nüchterner geworden, ganz ehrlich. Man hat nämlich festgestellt, dass unsere Vernunft, unser Verstand gar nicht unabhängig sind, sondern wir denken im wahrsten Sinne, was wir wollen. Wir denken, was wir wollen. Wir denken uns unser Leben zurecht. Das ist uns gar nicht bewusst, aber jeder tut das. Wir beschönigen unsere falschen Entscheidungen. Wir erfinden unsere Vergangenheit ständig neu. Und mit jeder neuen Erfindung erscheinen wir in einem etwas positiveren Licht. Wir finden tausend Gründe, um zu rechtfertigen, warum Rauchen im Allgemeinen zwar schädlich ist, aber uns doch nicht wirklich so arg schadet. Wir finden tausend plausible Gründe dafür, warum ich an diesem Streit zwar irgendwie beteiligt war, aber keineswegs der Hauptschuldige bin. Unser Verstand erklärt uns das, und zwar in Bruchteil von Sekunden, dass wir gar nicht anders hätten können. Dass wir eigentlich nur Opfer sind, dass der oder die andere so blöd waren, dass man auf so eine Beleidigung eigentlich gar nicht anders kann, als zurückzuschlagen. Unser Verstand erklärt uns sehr einsichtig, warum es jetzt dran ist, ein bisschen mehr Geld für uns auszugeben, als wir eigentlich gerade zur Verfügung haben. Und warum, ganz allgemein gesprochen, meine Sünden immer ein bisschen kleiner sind als die der anderen. Und deshalb sagt der Paulus, euer Denken, unser Denken ist nicht die unabhängige, prüfende Instanz, sondern die muss zuerst verändert werden. Das Denken muss verändert werden, damit wir prüfen können und entscheiden und urteilen. So steht es da. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet transformiert in eurem Denken, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass wir, so wie wir sind, gar nicht in der Lage sind, wirklich zu prüfen, was richtig, was gut, was vollkommen für uns ist. Auch wenn wir uns das einbilden, sondern dass wir erst in unserem Denken verändert werden müssen und dann prüfen können, was dran ist und was richtig ist. Das heißt, unsere Prüfungsinstanz muss erst geeicht werden. Unser Denken muss genormt werden. Warum ist das so? Auch hier gibt uns der Bibeltext eine sehr eindrückliche Antwort. Warum ist das so? Warum muss unser Denken erst verändert, geeicht, neu gemacht, transformiert werden? Warum ist das so? Paulus sagt, werdet nicht gleichförmig dieser Welt. Da gibt es etwas, das uns in ihr Schema pressen möchte. Man könnte das auch übersetzen, werdet nicht gleichgeschaltet. Werdet nicht ins System dieser Welt eingeordnet. Lasst euch nicht in das Koordinatensystem dieser Welt einzeichnen. Da gibt es also irgendetwas, das ständig versucht, uns zu verändern, in Schema zu bringen, dass wir nach dem Schema, dort, so steht dieses Wort im Griechischen, dass wir nach dem Schema dieser Welt funktionieren. Nun, Welt ist im biblischen Sprachgebrauch nicht das Universum oder die physikalische Umgebung, in der wir uns befinden, sondern Welt, das meint das, was wir heute vielleicht mit Zeitgeist übersetzen würden. Mode, Kultur, Denkart, man tut das so. So ist das heute eben. Jeder oder jede macht das. Das ist doch ganz normal. Das ist das, was die Bibel mit Welt bezeichnet. Und das geschieht ganz unbewusst, dass uns das prägt. Wir inhalieren das Schema dieser Welt von morgens bis abends, ohne dass wir das spüren. Wir atmen das ein, wir saugen das auf. Vom ersten Atemzug, wenn wir morgens aufstehen, bis zum letzten, bevor wir uns schlafen legen, atmen wir und inhalieren das Schema dieser Welt ein. Ich möchte das einfach mal vergleichen mit der Werbung. Keiner von uns, wenn ich jetzt so eine Umfrage machen würde, keiner von uns würde zugeben, dass uns Werbung wirklich beeinflusst. Die anderen, ich wundere mich echt wirklich immer, die anderen sind so blöd. Nivea oder so oder Persil. Also ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin noch nie von Persil-Werbung irgendwie beeinflusst worden. Kann ich auch gar nicht verstehen, dass es da wirklich Zielgruppen gibt dafür. Aber nein, Spaß beiseite. Niemand von uns würde wirklich zugeben, dass wir von Werbung. Ich stehe da drüber. Ich bin da kritisch. Ich bin ein mündiger Konsument. Wenn ich morgens mein Nutella-Brötchen gegessen habe, dann geht's mir gut. Es ist nur so, dass die Statistik gegen uns spricht. Man kann das mit mathematischer Gewissheit ausrechnen, wie Werbung funktioniert und dass Werbung funktioniert. Da gibt es viele Untersuchungen mit Zielgruppen und Kontrollgruppen. Die einen kriegen Werbung, die anderen nicht. Und man kann das mit mathematischer Genauigkeit voraussagen, wie viel Prozent dann mehr dieses Produkt kaufen. Natürlich mit eingebautem Verzögerungseffekt, ist ja klar, nicht sofort. Aber so nach und nach, das ist unheimlich. Man kann unser Kaufverhalten mathematisch voraussagen. Vielleicht gibt es schon Individuen, die da mal rausfallen, aber so als Masse. Und wisst ihr, was noch unheimlicher ist? Das funktioniert auch, wenn uns das gar nicht bewusst ist. Auch da hat man Untersuchungen gemacht, so bei Filmen, so Bilder eingespielt, die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle waren. Das menschliche Auge, das menschliche Bewusstsein hat irgendwo bei einer Grenze von 1/12 Sekunde, wenn wir kürzer etwas sehen, so eine 15, eine 20. Sekunde, wenn also jetzt hier vorne ein Bild gezeigt würde von einer Dauer von einer 20. Sekunde, würden wir sagen, wir haben nichts gesehen. Weil wir das nicht wahrnehmen können. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen noch drunter. Aber so um den Dreh rum. Wir haben das nicht, wir können nicht sagen, vielleicht war da ein kurzes Flimmern, aber wir haben kein Bild wahrgenommen. Man hat das versucht, zum Beispiel mit Coca-Cola-Werbung, und dann hinterher war der Verbrauch im Kino zum Beispiel von Coca-Cola deutlich höher. Das funktioniert, selbst wenn wir das gar nicht bewusst wahrnehmen. Und wir sagen, wir haben gar nichts gesehen. Da war nichts, da war doch was. Ist übrigens verboten in Deutschland, solche Arten von Werbung. Aber es zeigt, wie unheimlich beeinflussbar wir sind. In letzter Zeit gibt es auch noch ein anderes interessantes Phänomen, dann höre ich auch schon wieder auf damit. Was mich auch sehr beeindruckt, das ist das sogenannte Priming. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Weiß jemand, was Primen ist und Priming? Also ich erkläre es euch kurz. Das ist das gesteuert werden des eigenen Denkens durch Dinge, die man tut und umgekehrt. Also, es gab eine Versuchsgruppe, das ist mittlerweile schon x-mal wiederholt, das war also kein Zufall. Da hat man eine Versuchsgruppe 5 Minuten lang sich beschäftigen lassen, zum Beispiel mit lauter Wörtern, die was mit Altsein zu tun haben. Also sie mussten Sätze bilden, beispielsweise mit Glatze und Falten und Altersheim oder irgendwie sowas. 5 Minuten lang. Die anderen Gruppen hatten das nicht, die hatten andere Themen. Und dann hat man den Gruppen die Aufgabe gegeben, sie mussten vom Gebäude A ins Gebäude B gehen und man hat die Zeit gestoppt, wie lange die brauchen. Ihr wisst, euer Lachen verrät mir schon, dass ihr wisst, wie das ausging. Das ist kein Witz. Diejenigen, die sich mit dem Alter beschäftigt haben, die gingen deutlich und zwar signifikant langsamer als die anderen. Und umgekehrt, das funktioniert auch umgekehrt. Man hat Versuchsgruppen angehalten, sich zu bewegen im Raum und zwar deutlich langsamer, als sie das normalerweise täten. Also ganz bewusst, slow, bedächtig. Und hinterher hat man Kreativitätsaufgaben denen zu lösen gegeben und da waren dann so Wiedererkennungseffekte, die zum Thema Alter, die waren bei der Gruppe viel höher, viel stärker als bei den anderen. Unser Bewusstsein oder Unterbewusstsein ist ein sehr großes Geheimnis. Wir werden ständig von der Welt beeinflusst. Das tut man so. Das ist heute so. Da denkt doch niemand mehr was dabei. Das tun doch alle so. Das ist doch normal. Ihr könnt jedes x-beliebige ethische Thema nehmen, das euch jetzt einfällt. Und wir werden davon geprägt, bestimmt, durch jeden Film, den wir schauen, durch die Werbung, durch unsere Arbeitskollegen, an der Bushaltestelle, an jedem Kiosk, an dem wir vorbeigehen, egal was es ist. Und deshalb sagt der Paulus, wir brauchen Veränderung in unserem Denken. Welchen Hinweis gibt nun uns jetzt Paulus, wie fängt das konkret an? Die Antwort steht in Vers 1. Ich finde es bemerkenswert, wie modern, auch erkenntnispsychologisch modern der Paulus hier ist. Er sagt nämlich, alles beginnt mit einer totalen Hingabe deines Willens. Er drückt es ein bisschen anders aus. Er sagt, gebt euren Leib als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das heißt, Leib meint die Totalität meines Lebens. Veränderung, wenn ich mein Denken verändern möchte, fange ich gar nicht beim Denken an, sondern ich fange tiefer an. Eine Stufe, zwei Stufen tiefer. Mein ganzes Leben muss ich hingeben. Meinen Leib, mein Sein, meine Existenz und vor allem meinen Willen. Ich habe vorhin gesagt, wir denken, was wir wollen. Unser Wille ist das, was uns oft im Weg steht. Eigentlich wüssten wir ganz genau, was richtig ist. Aber wir wollen nicht. Und deshalb erklärt uns unser Verstand, warum das ganz unvernünftig wäre, sich jetzt zu entschuldigen. Obwohl wir eigentlich genau wissen, was dass das jetzt dran wäre, sich zu entschuldigen. Aber weil wir nicht wollen, erklärt uns unser Verstand, dass der andere jetzt dran ist, den ersten Schritt zu tun und so weiter. Ich muss das nicht alles wiederholen. Liefere dich total aus, sagt Paulus. Gib dich ganz hin. Wenn du verändert werden möchtest durch Gott, dann musst du eine Grundentscheidung treffen. Eine Grundentscheidung über dein ganzes Leben. Gib deinen Leib hin, dein Leben. Gib Gott deinen Willen. Gib Gott dein Denkvermögen. Gib Gott deine Kraft. Lass Gott bestimmen über deine Zeit, über deinen Geldbeutel. Dein ganzes Leben, liefere es Gott aus. Und er gebraucht dann diesen Begriff lebendiges Opfer. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass das ein Paradoxon ist, das hier steht. Ja? Weil das Opfer ist ja eigentlich dazu da, dass es getötet wird. Ein Opfer, der Ausdruck, der da steht, ist in der Regel das, was das Leben lassen muss. Also geht es nicht nur um so ein paar Äpfel oder Bananen, sondern da ist wirklich das Schlachtopfer gemeint. Und das ist paradox, Gott will keine toten Menschen, sondern Gott will lebendige Menschen, lebendige Opfer. Das heißt, lebe so, als ob dein Leben Tag für Tag auf dem Altar Gottes festgebunden ist. Du gehörst dir nicht mehr selber. Du hast dein Leben Gott zur Verfügung gestellt. Lebe so, gib Gott dein Leben so hin, dass es nicht mehr dir selber gehört. So, als ob es auf dem Altar festgebunden ist. Ein dramatisches Bild. Ein Opfer, das nicht getötet wird, sondern das lebt, aber in einer bleibenden Verfügbarkeit Gott gegenüber. Wir möchten in den kommenden Wochen über einige Dinge nachdenken, wie Veränderung konkret geschehen kann, was für Werkzeuge, was für Mittel es da gibt, was Gott uns gegeben hat. Da gehört zum Beispiel die intensive Beschäftigung mit der Bibel, das Bibellesen dazu, da gehört das Gebet dazu, da gehören bestimmte geistliche Übungen dazu. Wir werden uns Schritt für Schritt damit beschäftigen. Aber heute zum Auftakt möchte ich uns alle herausfordern, dass wir diese Grundentscheidung erst einmal treffen. Damit beginnt alles. Dass jeder und jede von uns bereit sind, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Unseren Willen, alles, was zu uns gehört. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Der Ort, an dem ich lebe, an dem ich meine Existenz lebe, ist der Altar. Aber damit ist nicht irgendwo in der Kirche der Altar gemeint, sondern das ist der Ort, wo Gott über mich verfügen darf. Darf das Gott in deinem Leben? Darf Gott mir sagen, was richtig und was falsch ist? Darf Gott meine Denkart in Frage stellen? Darf er das? Darf Gott mit seinem Finger auf eine wunde Stelle in meinem Leben zeigen und sagen, das möchte ich nicht und du weißt es eigentlich. Bring das in Ordnung. Darf das Gott? Darf Gott mich in einem Gottesdienst auf eine Sünde ansprechen? Darf er das? Oder in meiner persönlichen stillen Zeit? Oder muss Gott politisch korrekt sein, so wie wir das alle gewöhnt sind, ja, um die Tabuthemen drumherum reden? Man könnte ja eine Wahl verlieren, wenn man die heißen Eisen unbequem anspricht. Darf Gott ganz direkt in mein Leben sprechen? Lasse ich das zu? Will ich das? Gebe ich ihm dieses Recht? Ich möchte uns wirklich heute Morgen einfach mal mit dieser Frage entlassen in die Woche. Wir werden immer verändert, von morgens bis abends. Wir werden immer geprägt, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Entweder von der Welt oder von Gott. Wie Gott uns verändern kann, das werden wir in den kommenden Wochen miteinander betrachten. Aber es braucht auch ein Ja von unserer Seite dazu. Und ich möchte zum Schluss noch einmal ein paar Sätze über dieses Projekt Endlich Leben sagen. Weil das eine der besten Möglichkeiten ist, wie Gott uns verändern kann. Das weiß man mittlerweile auch aus der Forschung, beispielsweise aus der Suchtforschung. Menschen, die mit Suchtproblemen zu kämpfen haben, deren Erfolgschance wegzukommen, ist doppelt so hoch, mehr als doppelt so hoch, wenn sie in einer Selbsthilfegruppe sind. Das ist so. kannst noch in so eine gute Therapie gehen, noch einen Professor irgendwas als Therapeuten anstellen. Das ist immer nur ein Teil. Aber in einer Selbsthilfegruppe gelingt es, dass dein Leben sich verändern kann. Warum ist das so? Zum einen, weil Gott uns zur Gemeinschaft geschaffen hat. Zum anderen glaube ich aber auch, weil wir in einer solchen Gemeinschaft die Möglichkeit haben, einfach mal ehrlich zu sein, Dinge anzuschauen, rauszulassen vielleicht auch, selber anzuschauen und mal ehrlich zu werden, nicht mehr zu verstecken. Und in einer Gruppe hat es Leute, die nicht so betriebsblind sind wie wir selber. Das hat Jesus schon gesagt. In einer Gruppe funktioniert das unglaublich gut. Wenn du in einer Gruppe bist, dann gibt es nämlich, angenommen, du bist in einer Gruppe mit 6 Leuten, dann gibt es 5 Personen, die sehen bei dir einen Balken, wo du einen Splitter siehst. Ja, ihr kennt das Jesuswort. Du selber, ich habe nur so einen kleinen Splitter. Und der andere sagt, Mensch, was hast du für ein Brett vor dem Kopf? Das gelingt aber nur in einer Gruppe, weil wir uns anders wahrnehmen, wenn wir uns anderen gegenüber öffnen. Nun, ich glaube jetzt nicht, dass die Endlich-Leben-Gruppe so funktioniert, dass wir uns gnadenlos das Brett vorm Kopf irgendwie behämmern oder wegreißen. Also da wird barmherzig miteinander umgegangen, keine Angst. Niemand muss da etwas tun, was er nicht möchte. Oder wird irgendwelchen dynamischen Prozessen ausgeliefert, die ihm unangenehm sind. Aber es ist echt eine Chance. Deshalb also einfach nochmal herzliche Einladung auch zu dieser Endlich-Leben-Gruppe. Ihr Musiker, mir ist das Lied Jesus, zu dir kann ich so kommen, erst heute Morgen unter der Dusche eingefallen. Und deshalb ist einfach mal die Frage, könnte man das jetzt im Anschluss an die Predigt singen? Kriegt er das hin? Das wäre toll. Ich würde mich freuen, wenn wir dazu aufstehen würden. Ja, aufstehen. Und dass wir jetzt einfach Gott die Gelegenheit geben, uns mit den ersten beiden Strophen wirklich nochmal das Evangelium ins Herz zu predigen. Aber dass wir Gott auch die Gelegenheit und die Möglichkeit geben, dass wir mit der dritten Strophe eine Entscheidung treffen, eine Grundentscheidung. Jesus, ja, dir will ich gehören. Du darfst mich verändern. Ich möchte dir das Recht geben, mich zu korrigieren, mich zu verändern. Auch dort, wo es weh tut und wo es unangenehm werden könnte. Und dieses Lied ist gleichzeitig ein Gebet und ich lade euch alle ein, das wirklich von Herzen zu beten.